If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz.
Jo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an diesem heute noch wunderschönen sonnigen Tag. Ich hoffe, Sie stehen nicht im Stau, weil überall ist jetzt schon Stau, weil die Leute praktisch schon in Urlaub fahren. Aber wenn, entspannen Sie sich, kommen Sie runter, fühlen Sie sich wohl, hören Sie, lauschen Sie der Musik und der Sendung Kabarett und Kleinkunst von Radio Lora aus München und ausgesucht von Dieter Settele, der auch am Mikrofon sitzt. Angefangen haben wir mit dem Taco Okerse. Eigentlich nur Taco bekannt als Taco. Einem Niederländer, der ein echter Exote ist, weil in Jakarta geboren, in den USA und in den Niederlanden, in Singapur, Luxemburg und überall aufgewachsen, sogar in Belgien war er. Jedenfalls, er hat ein Oldie, 1995 war der sehr, sehr populär, meines Wissens nach. Und ja, damit haben wir den Einstieg und heute geht so ein bisschen mit alten Reißer weiter. Verreckte Geschichten heißt's auch noch. Und wer könnte es besser machen als unser Ringsquandel aus Bad Reichenhall? Bayerischer Kabarettist, Liedermacher und Arzt, Doktor. Und man muss einfach sagen, Künstler vom Feinsten, Musiker, tolle Texte. Wir hören einfach rein. Wir beginnen. Mein Hund wird falsch ernährt.
So you're right. Give me one. Dankeschön. Give me two. Es haut doch hier, da fällt überhaupt nichts. Pass auf. Mein Mann sagt zu mir, Mutti, ist ein Bier im Haus. Morgen kommt der Chef auf Besuch, ohne Bier flippt der mir aus. Die Kinder schreien, nix funktioniert, sodass man nix versteht. Der Bub kapiert nicht die Hausaufgabe, der ist wie sein Vater blöd. Ich setz mich hin zu meiner Zeitung mit einer Tasse Kaffee, wie ich einen Artikel über Tierernährung sehe. Da steht, was ich die ganze Zeit gegeben hab, war verkehrt. Und ich mach mir solche Vorwürfe, mein Hund wird voll geniert. Ich muss in die Schule, Probleme mit meinem Kind. Der Psychologe sagt zu mir, wir glauben, ihr Sohn, der spinnt. Frechheit, sag ich zu dem Arsch, haben sie Beweise in der Hand. Mein Bursch schlagt aus Gewohnheit sein Kopf dauernd an die Wand. Kinderpsychologisch sagt er, ist es ein Problem. Viele Kinder sind gaga, aber meiner ist extrem. Ich finde ja auch, dass da einmal etwas gemacht gehört. Bloß im Augenblick hing drin, so dick mein Hund wird voll geniert. Meine Nachbarin sagt, siehe Mo, der war auch früher schicker. Der Blick so stumpf, das Hirn so dumpf, ständig werde dicker. Ich bin fertig, total fertig, echt, mir raucht der Hut. Ich geh zu meinem Doktor, ob der Doktor was finden tut. Doktor, sag ich, schauen Sie an, finden Sie nicht auch? Ist der Mann nicht widerwärtig mit seinem Schweinebauch? Der Doktor sagt, ja, wenn ein Mann so grausig ist und gestört, dann kommt es meistens davon, der Hund wird voll geniert. Ah!
Gib her, ich beantworte gleich nicht, ich sag gleich, was es ist. Du, wir sind jetzt gerade im Theaterfestival in Isny und wir hocken gerade herin, ja, was machst du daheim? Ach so, ja, ja. Du, wann kommst du dann heim? Ja, ich glaube, wenn das Konzert vorbei ist. Ach so, du kommst dann heim, wenn das Konzert vorbei ist, ja, klar. Und was machst du? Ja, ich glaube, ich bleib daheim halt so. Ja. Ach so, du gehst nicht fort? Nein, ich glaube, ich bleib daheim. Aber du gehst eh nicht fort, oder? Nein. Aha. Ja, wenn du daheim bleibst, du, ja, dann solltest du das Konzert anschauen. Bist du, ja, dann bleibst du bis zum Schluss. Dann weil, richte ich mich drauf ein, wenn das Konzert vorbei kommt, simmst du dann. Ja, klar. Okay, dann weiß ich, bist du daheim. Okay, ja, gut. Freilich passt dann schon, ja. Du, und, sperrt Holzleck zu, gell? Na, und, ja, hast Kinderreihe da. Oh, die Kinder habe ich vergessen. Du rufst einmal an, gell? Warte, du musst jetzt auflegen. Milch brennt da. Milch brennt da. Da riecht sowas. Nein, die Kinder sind anbrennt. Aha. Also, du gehst nicht fort. Nein. Du rufst einmal an, gell? Oder? So? Ungefähr so. Weißt du, es gibt Leute, die sagen, mit jetzt in ein schönes Konzert gehen, ein schönes Popkonzert. Ja. Fahren sie zum Phil Collins rein nach Minge oder sowas, die Arschlöcher. Hm? Das Leben ist oft grausig und sagen sie mit, wenn sie ein schönes Popkonzert hören. Ja. Da gibt es eine Minderheit, eine verwöhnte Minderheit, und so geheime Erbschaftsmillionäre, die sagen, das Leben ist eh viel schön. Ich mache ein grausiges Konzert hören. Gehen zum Ringsgewand, Leine. So spielen sie einfach eine Demo gegen Gentechnik. Du willst schon mitspielen, sie werden demonstriert dagegen. Wir müssen Druck machen. Sie wollen ein Mensch-Schwein-Mischwesen klonen.
Genau, so gebraucht nicht dagegen spielen. Gibt es schon längst.
Wo? So, warum meinst du, dass unsere ganzen Konzerte ausverkauft sind? Ja.
Es ist so, du kannst viele Sachen kannst du physikalisch berechnen, aber es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde. Ja, da hilft dir der Verstand überhaupt nichts. Das checkst du mit deinem Astralleib, kapierst du das oder du kapierst das überhaupt nicht. Ja? Meine Familie ist ohnehin schon religiös anfällig. Von meinem Vater her, wo die ohnehin so eine Schwäche haben, so leichte, da ist ein Schlag so ins Irrsinnige drin. Und vor allem bei den Frauen, das ist also auf das Frauen, auf dem Frauenchromosom, also auf dem Y-Chromosom, ist ein Gen drauf, ja, ein Genlokus. Also ein Genort heißt das. Nicht, dass du meinst, das ist ein Genscheißheisel oder sowas, sondern es ist ein Genlokus, ja. Und auf diesem Genlokus sitzt eine sektiererische Schwäche bei uns in der Familie, ja. Seit Generationen. Die Weiber sind zum Teil dann so die Jehovas Zeugen gegangen oder Adventisten oder so Freak-Religionen und so Zeug, ja. Meine Cousine zum Beispiel. Am Anfang war die ganz normal. Wir haben als Kinder mit Doktor gespielt miteinander. Das war alles okay, ja. Dann ist sie in die Pubertät gekommen. Hat es plötzlich zum Spinner angefangen. Dann hat es einen Altkatholiken geheiratet. Nur dazu einen Schwarm, ja. Zwischen ist er Gott sei Dank gestorben. Der Herr hat ihn zu sich genommen. Ich hätte nicht genommen, den Deppen. Aber das ist ja, weißt, das ist, meine Schwester, wie gesagt, in der vierten Generation jetzt praktisch so, ist nicht so sektiererisch belastet. Sie war jahrelang bei einem Tupperzirkel gewesen. Aber das ist, versteht, das ist, aber, dies ist aber, meine Schwester ist aber noch lernfähig. So hat sie jahrelang Gesprächstherapie gemacht, hat sie der Gesprächstherapeut von der Avon-Beraterin weggebracht. Ja. Jetzt ist sie ein bisschen rückfällig geworden. Jetzt ist sie zurzeit bei dieser Hara-Geschichte dabei. Aber das ist nicht so tragisch, weil Lumpen brauchen wir daheim. Burschen, passt auf, was ich jetzt erzähle. Sag ich nicht das Gaudi und damit ich euch quäle. Ihr seid in dem Alter und da muss man wissen, was los ist mit den Hosen, sonst wärst du nur beschissen. Hey. Die eine, die hat schöne Augen, die andere schöne Wimpern, die eine ist blöd, doch, die kommt auf die Pimpern rein. Wirklich gute Alte finden, das ist kompliziert, weil die eine ist bescheuert und die andere raffiniert. Die eine, die ist arrogant, ein langes, dürres Brett. Die andere eine Pummelhummel, dafür aber nette. Die eine, die hat schöne Augen, die andere schöne Lippen. Das Ganze ist doch so wie ein Toto-Typen. Typen, passt auf, nehmt zusammen in euren Gips. Jetzt Gips vom Ringsgewandel, die super coolen Tipps. ist der Geschmack der Männer unterschiedlich. Der eine mag's gern groß und schwer und der andere klar und niedlich. Der eine braucht eine Mutti mit Hosenrock und mit Sandale. Der andere sagt, ich brauche einen Matz, weil privat bin ich Vandale. Typen gibt's zum Abgewöhnen, Stink aus Maul und Schritt. Doch irgendwann kommt für den auch eine, die sagt, Bursche, passt schon, ich nehm die mit. Sein in erster Linie reinlich, dann nimmt er gern in Kauf, beim Vögeln ist ja alles peinlich. Die meisten Männer sind pervers, zum Beispiel mein Freund Jochen, der sagt, der Frau darf gern grausig sein, Hauptsache sie kann schlecht kochen. Die eine zirkt sich schlampert tot, damit der Mokorn mehr hochkriegt, die andere tragt diese scharfen Slips, was hin so komisch in Anschneid zirkt. Wenn mal eine alte braucht, dann bloß in schwarzem Leder. Denn sowas mit einem Quelledirndl, vergiss es, hat doch jeder. Meine alte, die muss raffen können, wie die wilden Katzen. Die muss fies und gefährlich sein, Lirn und Augen auskratzen. Sperr mich in dein Keller obi, gib mir's mit der Flex. Zwick mich mit deiner Kombizang, super geile alte Hex.
Ja, der Georg Ringsgwandl mit ganz knallharten alten Reißern und verreckte Geschichten. Zum Teil aus seiner früheren Zeit, wo er mit Willi Michel durch die Gegend gezogen ist, der ihn in den späten 70er Jahren auch bei seinen Konzerten dann auf die Bühne ließ, den Georg Ringsgwandl. Und damals war er halt Arzt und ist aus Bad Reichenhall nach München gezogen und eben in die große Kulturstadt. Ja, Sie hören Radio Lora auf der 92.4 und die Sendung nennt sich Kabarett und Kleinkunst und wir haben den Georg Ringsgwandl in der Mache, beziehungsweise eher Sie, und zwar mit Die Krönung. Und hinterher schildert er dann auch noch eine Kaffeefahrt und eine Fernsehdorfgemeinschaft.
Ich habe gerade ein Erlebnis der dritten Art gehabt, das war ganz eigenartig. Aus dem Monitor ist nicht plötzlich ein Radiogesang rausgekommen, ein Radiosender. Das gibt es manchmal, wenn zum Beispiel irgendwie ein elektromagnetisches Feld zum Beispiel durchzieht. Das verfangen sich in verschiedene unabgeschirmte Leitungen, dann singt plötzlich der Roger Whittaker aus dem Monitor raus, das gibt es auch, wenn sie das ganz leise bloß, aber es ist laut genug, dass man verunsichert. Ne? Und warum verunsichert er das, wenn der Roger Whittaker so leise aus dem Monitor raus singt? Weil man nie genau weiß, ob er jetzt seine aktuelle Single singt, Du bist nicht allein, oder ob er vielleicht die Jakobsreklame singt, verstehst du? Das weißt du nicht genau. Die Krönung der schönsten Stunden, weil die Krönung mit Jakobs Kaffee. Das singt ja so grausig, der Roger Whittaker. Also ich mir denke, wenn ich so singe, hey, die Krönung mit Jakobs Kaffee. Weil das Gefühl ist als ein Pelikan, der unten am Schnabel so eine Taschen dort hat, wo ein Haufen Schleim drin hat, die Teufel in den Weg. ganzen Tag telefonieren, Zigaretten rauchen, Kaffee saufen und Illustrierte durchblättern und Lesezirkel lesen, da stehe ich irgendwie drauf, weil die haben so, haben die oft so ein bisschen so alte geblumte Küchenschürzen, noch, wo vorne Knopfleiste nicht sauber zugeknöpft ist und so. Und das hat so ein bisschen was unsagbar Scharfes an sich dort. Da stehe ich irgendwie drauf, ne? Es ist ja so, dass jede Generation hat ihr eigenes Suchtprofil, ihr eigenes Suchtverhalten. Unsere Mütter zum Beispiel, was mal so ein bisschen mehr in die Trümmerfrauengeneration schon reingeht, haben ja auch so ihre geheimen Sehnsüchte. Ne? Viele von diesen alten Frauen, die haben zum Beispiel so geheimes Laster, die fahren zum Beispiel gern bei Kaffeefahrten mit. Ne? Kommt der Postdurfsendung ins Haus für 19,90 €. Wird dann um 6.45 Uhr in Bremen am Bahnhof abgeholt. Da geht es, verstehst du, über Oldenburg, Hamburg, hinter Lübeck, Berlin, Warschau, Moskau, am Nachmittag zurück, dann über Prag, Wien, Lindau, Mannheim. Auf Nacht um 7 bist du wieder in Bremen zurück und kriegst ein Kaffeeservice, eine Hartwurst, nimmst an einer Werbeverkaufsveranstaltung teil, wo du eine Heizdecke kaufen kannst, aber nicht musst. Meistens riecht es schon ein bisschen streng im Bus. Alte Mehlsäcke von angeraute Unterhosen, die außen etwas glänzen. So. Sitzen da 42 drin und das hat irgendwie so ganz eine eigene Atmosphäre an sich. Also meine Mutter wiederum sagt, sie sieht das ein, dass diese Kaffeefahrten, dass das irgendwie was für sich hat. Aber sie sagt, was ihr noch viel besser gefällt meiner Mutter, das ist eine Tupper-Sitzung. Wenn zum Beispiel eine Tupper-Sitzung ist, das ist noch viel schöner, sagt sie. Ne?
Gehst du noch mit einem drauf für die Arbeit bei Mediamarkt in Minga, Minga oben. Der sagt, ist vor kurzem einer gekommen, der hat reklamiert, dass der Fernseher nicht gescheit geht. Was ihm nicht taugt, ist das, dass aber das gleiche Programm läuft. Der hat vor 2 Jahren einen Fernseher gekauft und hat die ganze Zeit bloß RTL Plus gesehen. Es soll angeblich so gewesen sein, wenn der Sat.1 schauen hat wollen, dann ist er zu seinem Nachbar gegangen, weil beim Nachbar war nur Sat.1 drin gewesen. So entsteht eine Dorfgemeinschaft.
Oh, ich weiß nicht, wie sie in Hamburg machen. Trennen sie überhaupt schon Müll? Machen sie das überhaupt? Das ist ihnen scheißegal. Speist das ganze Klump einfach auf die Straße runter oder was? In Garmisch ist es so, wir haben zurzeit 5 Tonnen vom Haus. Und dann kann ich gar nicht so einfach, dass sie genau wissen, wo sie was entsorgen. Meine Frau hat vor kurzer Zeit sich einen Kropf operieren lassen. Dann wusste ich jetzt nicht genau, wo ich den Kropf entsorge. Ob ich den Kropf in die Biotonne rein tue. Aber sie war vorher bei der Schilddrüsendiagnostik gewesen, jetzt war der Kropf verstrahlt. Jetzt, und wir haben auch so eine kleine Tonne, die ist bloß so groß für Strahlenmüll. Jetzt habe ich dort angerufen beim Abfallberater, ob ich den Kropf in Strahlenmüll rein tue oder in Biomüll. Das wusste er nicht, er muss eine Rücksprache halten mit seinem Abteilungsleiter. Ich sage, ja, fragen Sie mal Ihren Vorgesetzten. Ja, das kann er zurzeit nicht. Der ist irgendwie bei so einer Sitzung eingeschlafen. Der hat mit dem Kopf aufgeschlagen auf dem Sitzungstisch dort und wird gerade wiederbelebt. Und dann wacht er wieder auf und ist er verwirrt und entwirft an einem Tag 4 neue Formulare irgendwie. Und die Leerungsintervalle sind also ein Problem. Die normale Aschentonne wäre praktisch bloß alle 2 Wochen noch entleert. Früher jede Woche. Jetzt ist nach einer Woche schon voll. Die Bevölkerung ist fertig, verstehst du? Weil seit Jahrtausenden ist die Aschentonne jede Woche einmal geleert worden. Ja? Jetzt kann sich die Bevölkerung aber nicht so schnell umstellen, verstehst du? Weil die Müllphilosophie im Abfallabteilung, die entwickelt sich wahnsinnig fort. Aber die Hirnstruktur der Bevölkerung, die bewegt sich nur langsam über Jahrhunderte hinweg, minimal. Und meistens rückwärts, ja. Das haben sie unseren Nachbarn erwischt, wie er sich mal in die Tonne oben reingestellt hat. Ja. Hat er sich einen Rucksack auf dem Rücken getan mit lauter Bachsteinen drin. Ja. Und dann hat er sich reingestellt und hat sich an dem Flansch von der Tonne festgehalten und hat den Müll so ein bisschen zusammengetreten. Ja. Das hat aber der Abfalldetektiv erwischt. Ja. Hat ihn fotografiert. Jetzt haben sie einen Nachbarn in der Heimatzeitung angeprangert. Hat einen Balken vor die Augen gehabt, aber ich habe ihn schon erkannt.
Jetzt hat er 500 Mark bezahlen müssen. 500 Mark. Ich sage, warum 500 Mark? Ja, 500 Mark hat er latzen müssen. Ne? Dann habe ich den Strafbescheid gelesen, stand drauf, sie haben widerrechtlich Restmüll nachverdichtet. 500 Mark. Ey, du. Da gibt es ein neues Strafregister. Und zwar, wenn ich Schnee in die Leusach reinschippe, muss ich 1000 Mark bezahlen. Kannst du dir das vorstellen? Bei mir läuft hinterm Haus die Läuse vorbei. Das ist mir an sich egal, aber das ist also ein Bach. Ja? Und wenn dann auf der schmalen Straße zu viel Schnee ist im Winter, ja, und das passiert häufig, ja, ist das nicht mein Problem. Bin ich nicht schuld dran, du. Ja? Habe ich dich zu verantworten. Dann schippe ich den Schnee in die Läusachreihe einfach, ja. Darf ich nicht mehr. 1000 Mark muss ich bezahlen. Also wie gesagt, das ist ein ganz normaler Schnee, das ist ja kein Sondermüll oder was. Ja? Nee, Schnee ist belastet, darf ich nicht mehr reinschieben. Aber es ist Schwachsinn, du. Weil ich meine, jetzt ist dann Frühling, dann brennt die Sonne runter wahrscheinlich wieder und dann schmilzt der Schnee sowieso und dann verkriecht es irgendwelche Kapillarspalten rein und geht dann durchs Erdreich und ohnehin zur Loisach runter. Weil die Loisach nimmt das ganze Zeug mit, die muss dann raus Richtung Wolfratshausen, München, irgendwo die Richtung da. Ja? Und dann geht es dann runter, Passau, Wien, dann Budapest, was glaube ich da, ja. Schwarzmeer, Verästelung, da strömt es dann in die Kaspische Meer hinein da drüben, ja. Kaspische. Kasperlmeer, da hinten, hätte ich schon beinahe gesagt, ne, ist Quatsch, Kaspische Seenplatte da rein, ja. Und dann, wenn es in der Kaspischen Seenplatte zu viel wird, ja, dann strömt das Wasser einfach durch den Marmara-Busen dann aus. Marmara-Busen, Istanbul da hinten raus, ja. Dann ins Mittelmeer rein, also riesenmäßig Platz im Mittelmeer. Dann geht es nach Kreta vorbei, da teilt sich der Strom teilweise nördlich von Kreta, teilweise südlich von Kreta. Und dann geht es rüber dann hinten beim Atlas, beim Gibraltar hinten, ja. Es ist also Meerenge, da gibt es einen riesen Tidenhub, riesen, dann schwimmt es aber raus dann in Atlantik hinaus. Ja. Und dann drückt es dann mit dem Golfgewässer da, was von Amerika rüberkommt, schwemmt es dann ohnehin rauf zum Ärmelkanalisation da oben, dann Nordsee rauf dann. In der Nordsee liegt dann drin das ganze Wasser wieder und wartet, dass es irgendwie heiß wird. Und wenn es heiß wird, dann dampft es rauf und dampft es rauf, das ganze Wasser. Ja. Dann bilden sich oben unregelmäßige Wolkenanhäufungen und dann kommt der Wind und der bläst dann praktisch über Bielefeld, Ingolstadt, da. Dann ist wieder in Garmisch, verstehst du? Und dann psch, wieder runter, der ganze Scheißdreck. Du und ich sollte aus dem Markt bezahlen, wenn ich sie in die Loisach reinschmeißen oder was. Ha? So.
Mir ist so komisch zumute, ich ahne und vermute, hat nicht was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft, da liegt heut in der Luft. Ich könnte weinen und lachen, laut Unsinn machen, hat nicht was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft, der so verlockend ruft. Ja, das ist kein Alltag so trübe und grau, das ist ein Tag wie der Frühling so blau. Das ist ein Tag, wo es jeder gleich spürt, dass noch was passiert. Mir ist so komisch zumute, gerne und vermute, hat nicht was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft, der so verlockend ruft. Ich könnte weinen und lachen, lauter Unsinn machen, hat nicht was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft, der so verlockend
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Und jetzt sind Sie bei Kabarett und Kleinkunst, der heutigen Sendung, am Mikrofon Dieter Settele. Die letzte halbe Stunde haben wir gehört, alte Reißer, verreckte Geschichten von und mit Georg Ringsgwandl aus Bad Reichenhall, der allerdings schon seit ewiger Zeit in München lebt. In Passau geboren und immer noch in Passau lebend, haben wir einen weiteren Kabarettisten, sprachmächtig, hintergründig, dramatisch. so wird er dargestellt. Und im Booklet heißt es, der vielleicht radikalste Kabarettist der vergangenen 35 Jahre. Und er heißt Sigi Zimmerschied. Er war ganz sicher auch ein Vorreiter aufs Individuum abzielende Typen Kabaretts, wie das so dargestellt wird. Und wir haben hier jetzt seine CD vorliegen, ein etwas eine etwas ältere Aufnahme, aber macht nichts. Ich finde, die ist durchaus hörenswert. Die Stachelbeersträucher von Saigon. Verschiedene Satiren. Tolles Programm. Hätte ich gern verstanden, sagt er selber.
Die Stachelbeersträucher von Saigon. Satiren. Von und mit Sigi Zimmerschied. Ein Langen-Müller-Hörbuch.
Schalterbeamter und Teufelsgesicht, Mondscheinprinzessin und Hagelnasen, Hula-Hoop und frisch aufblasen, betten bis der Dom zusammenbricht. Erstkommunion und Zipfizirger, Judenkönig und Bettenbiesler, Sektempfang und Haxenfiesler, Rechtsanwalt wird Linksabbürger. Ehrenbrief und geistesgestörter Schimbarschützer und Schwanensee, Steckelschuhe möcht barfuß gehen, Polizist und Doppelmörder. Daneben ist daneben. Da hilft kein Leben, da hilft auch kein Schreiben. Das wird so bleiben. Kabarettist. Das ist kein Beruf. Das ist ein Defekt. Das ist ein Spiel-, Sprach- und Assoziationswesen, gesteuert von einem Schaltkasten, in dem etliche Relais falsch justiert wurden oder gänzlich fehlen. Geschaffen in einem folgenschweren Moment im Verlauf jener 7 Tage, in dem der Schöpfungselektriker entweder betrunken war oder unbeaufsichtigt von einer diabolischen Laune erfasst wurde. Kabarettist. Das sind Schaltfehler im Kopf. Hirnrisse, in denen Gedankenfunken sprühen dort, wo normalerweise wohlgepolter Gleichstrom fließt. Kabarettist, das ist kein Lebensplan, das ist eine Passion. Kabarettist ist nicht etwas, das man wird, sondern etwas, das einem nicht mehr loslässt. Das ist sein Wesen. Alles andere, das sind Witzeerzähler, Comedians, Humoristen, Alleinunterhalter, ehrenwerte Berufe, Menschen mit einer manchmal großen Fertigkeit, das Banale noch einmal so zu verkürzen, dass ein Witz daraus wird, in dem der Mensch sich wohlfühlt, in dem er sich nicht erkennt. Darüber lachen die meisten. Davon gibt es viele. Kabarettisten dagegen gibt es nur wenige. Denn für sie ist das ganze Leben mitsamt der Schöpfung ein Witz, den sie zu erklären versuchen. Sie spielen mit der Heillosigkeit, die die Volksbelustiger zu verdrängen versuchen. Das eint sie. Wiewohl es regionale Unterschiede gibt. Jeder ist sich des Abgrundes bewusst, aber manche gehen grundsätzlich anders damit um. Der bayerische Kabarettist zum Beispiel versucht, die Sinnlosigkeit zu bekämpfen. Der Österreichische genießt sie. Der Gipfel dieses Humors ist der Absturz, das Scheitern. Darüber lachen nun aber deutlich weniger. Das macht die Zahl der Kabarettisten überschaubar. Zum einen, weil sie nicht baugleich sind mit dem Rest der Menschheit und dadurch nicht kompatibel mit der Serienproduktion und dies unabhängig davon, ob man glaubt, die Basis sei das Buch Genesis oder dass es in den Genen ist. Wo man die Werkstatt vermutet, ist zweitrangig. Das Hauptproblem ist, es gibt kaum Ersatzteile. So landen die meisten Fehlkonstruktionen auf dem Müll. Zum anderen, weil diese Inkompatibilität keiner aushält und somit die meisten versuchen, mit Johanniskraut, Antidepressiva und Drogen ihre Anomalie wieder in Normalität zu transformieren, um an Stammtischen und in Mitarbeitermeetings nicht unangenehm aufzufallen. Unzweifelbar aber gibt es eine Handvoll Kabarettisten. Warum? Manchmal, so möchte ich es mir erklären, hat wohl der Schöpfer Mitleid. Weniger mit seinen Geschöpfen, aber mit seinem Elektriker. Wenn er ihn dabei beobachtet, wie dieser seinerseits kopfschüttelnd und in Trauer versinkend die Biografien seiner Irrläufer verfolgt. Dann tritt der Schöpfer an ihn heran, fasst ihn tröstend an der Schulter und verspricht seinem Handwerker, Er werde für seinen nächsten Verdrahtungslapsus eine Biografie entwerfen, die dem Hoffnungslosen eine Chance lässt. Dann sitzen sie zusammen, trinken ein paar Obstler und basteln ein Geschöpf, das nicht nur trotz dieser Defekte, sondern gerade ihretwegen in Würde überleben kann. Wenn Gott ein schlechtes Gewissen hat, dann entsteht ein Kabarettist. Und das hat er ganz selten. Dann aber wird das Danebenleben zum Überleben. So war es wohl auch im Jahre 1953. Wieder einmal war der Schöpfungselektriker am Boden zerstört. Wieder einmal hat er alle Drähte verwechselt. Ein an sich patentes Kerlchen mit großen Augen wollte in die Welt, aber mit einem dermaßenen Verdrahtungsverhau im Kopf, dass es dort nicht lange hätte bleiben können. Da dachte Gott einen Augenblick nach und entschied sich, der Welt einen weiteren überlebensfähigen Hoffnungslosen zu schenken. Einzugreifen in die Entwicklung eines dieser Geschöpfe, für die es von Anfang an nur zwei Möglichkeiten gibt. Unter der Brücke zu landen oder auf der Bühne. Und er ordnete dessen biografisches Umfeld so, dass nichts anderes entstehen konnte als ein Kabarettist. Als erstes galt es, einen Ort zu finden, der so eng, provinziell, so bedrückend und voll oligarchischer Macht war, dass Widerstand zwangsläufig entstehen musste. Er dachte zunächst an Gabun, Novosibirsk oder Paderborn. Gabun schied mit einer Bevölkerungsdichte von 5 Einwohnern pro Quadratkilometer wegen der mangelnden Gastspielmöglichkeiten aus. Novosibirsk empfand er wegen des Kommunismus als ungeeignet. Er wollte sein Geschöpf nicht im Gulag verenden sehen. Und an Paderborn störte ihn die Sprache. Ihm schwebte ein sinnlicher Widerstand vor. So entschied er sich für Passau. Einen niederbayerischen Ort jenseits der Hauptstädte mit fast 80% CSU, einer minderwertigkeitskomplex geplagten Einwohnerschaft, 2 Brüdern, welche die Presselandschaft beherrschten und einer übermächtigen Kirche. Und Passau erfüllte noch eine weitere wesentliche Eigenschaft. Diese Stadt und ihr Umland hatten eine gefährliche, prägende Schönheit, die Flucht nur als letzte Möglichkeit erscheinen ließ und so den fruchtbarsten und schöpferischsten Widerstand, nämlich den vor Ort, nährte. Als zweites gab er dem kleinen Geschöpf, das am 7. Oktober 1953 in Passau das Licht der Welt erblickte, ein Elternpaar, wie es unterschiedlicher nicht sein konnte. Eine dialektische Spannung aus soldatischer Disziplin und anarchischer Kreativität. Jede dieser Eigenschaften ist für sich allein eine Sackgasse. Disziplin ohne Kreativität, das endet im äußersten Glücksfall mit 4. Plätzen bei Regionalmeisterschaften oder einem Schattenplatz auf dem Heldenfriedhof. Anarchische Kreativität ohne Gestaltungskraft, das schafft Geistheiler, renitente Stammgäste und nährt die Psychopharmaka-Industrie. Im vorderen Teil der Ledergasse in Passau, dem besseren, dem, der der Kirche näher ist, der lange Zeit in der Hand Passauer Beamtenwidmen war, dort lebte der mütterliche Teil der Verwandtschaft. Rottaler Bauern, die Beamte geworden sind. Das ist härter als Granit. Ein Stammbaum wie eine Panzersperre mit Ästen, die jeden Kirchturm überragen. Wurzeln zurück bis in die Gegenreformation. Bauer und Beamter, das ist ein Doppeldünkel. Mistgabel und Antragsformular, da passt keine Nachfrage dazwischen. Seine vordere Oma war zäh und hager, hatte einen Kropf, aß Kalbsbratwürstel, Haferschleimsuppe und Anisgebäck, trank Kamillentee und aufgequollenen Leinsamen. Der vordere Opa war Kraftsportler, Fortuna am Reck, ein kreuzbraver Mann und Polizist. Und die Mutter? Lange rotblonde Haare, Schneewittchenblässe, Mondscheinprinzessin, Bildungsreisen, Dieter Borsche und Chippendale. Viel weiter hinten, in dem Teil der Lederergasse, der letztlich in den Friedhof mündet, im Fuchsengassel, einer winzigen Seitengasse mit grobem Kopfsteinpflaster, dort wohnten die Hinteren, die von seiner Seite, wobei die von ihrer Seite nie wohnen dazu sagten, sondern immer hausen. Fragen nach einem Stammbaum verloren sich in anfallartiger Arbeitsaufnahme, verschämten Schweigen oder dem Vortäuschen von Hörfehlern. Ja, der Opa, der ist, glaub ich, aus dem Rheinland gekommen. Das war das Konkreteste, das lange Zeit über die Geschichte seines Großvaters väterlicherseits zu hören war. Viel später erfuhr das Geschöpf, dass er aus dem Ort Zimmerschied im Lahntal kam, Maschinist in Köln war, Kommunist und im Affekt seine erste Frau und seine Nebenbuhler erschossen hatte. Nach der Haftentlassung kam er in die Gegend von Passau, lernte seine zweite Frau und damit seine Großmutter kennen, erschoss sie nicht, hatte plötzlich Parteibuch Nummer 7 der Passauer NSDAP-Ortsgruppe und das geheime Waffenlager war hinter dem großelterlichen Doppelbett. Vom Kommunismus zum Faschismus. Das geht. Wenn die Sehnsucht nach einem geschlossenen Weltbild größer ist als die nach Inhalten. Ein Phänomen, dem ich viele Jahre später in meiner Heimatstadt in der Person von Peter Seewald ein zweites Mal begegnet bin. Der war in den wilden 80ern ebenfalls Kommunist, Mitglied der Arbeiterbasisgruppen, wurde Journalist, interviewte für den Stern den Papst, wurde vom Saulusblitz getroffen und ist heute Besitzer eines Klosterladens sowie Biograf und persönlicher Vertrauter von Papst Benedikt. Auch vom Kommunismus zum Katholizismus ist nicht weit, wenn man hintenrum geht. Die hintere Oma war aus Hauzenberg, einem bäuerlichen Ort im Bayerischen Wald, geflüchtet, Saisonbedienung, machte ohne Rezept Mengenangaben und Garzeitentabellen fantastische Butterhändel und Rumlebkuchen, saß mit dem Rest des Ledergassenproletariats auf der Hausbank und lachte schriller als 10 ungeölte Kellertüren quietschen. Und der Vater? Hydrantenstenzen hatte ihn seine Frau. Domestizierter Gammler, eine Freundin der Familie. Fußballspieler, Marathonläufer, Kartenspieler und Komödiant. Wir schreiben das Jahr 1953. Ein deutsches Erziehungsjahr. Weichenstellungen für den Rest des Jahrtausends.
Trotzdem müssen wir den Zimmerschied, den Sigi, leider jetzt ausblenden. Für die alle, die uns jetzt im Auto hören oder auch sonst wo, habe ich noch etwas, ein kleines Schmankerl, nämlich den Günther Grünwald, und zwar mit seinem Stück Autofahren.
So, dankeschön, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen heute hier in München im Lustspielhaus. Sind's gut hergekommen, einigermaßen. War halt nicht so einfach, geht draußen mit dem Dings, mit dem, weiß nicht, was die da machen. Und 20 ist ja oft, die hören bald wieder auf. Und ich bin ja auch, Dings war ein bisschen schwierig, mit dem Auto hergefahren und so, aber zur Garage ist dann einigermaßen gegangen und so, fahre ich da Tiefgarage und so. Ansonsten, ja, ist eh manchmal ein bisschen nervig, die Autofahrerei, muss ich schon tatsächlich sagen. Es nervt. Man sieht so viele Idioten wirklich, das ist schon irgendwo der Hammer. Ich habe manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, dass man, wenn man eine Stunde Auto fährt, dass man mehr Idioten sieht wie frühere autolose Generationen in einem ganzen Leben. Weißt du, es ist manchmal schon so. Was ich vor allem sehr gerne mag, das sind diese an die Ampel Hinschleicher. Kennst du? Vorne ist irgendeine Ampel rot und sie sind noch 400 Meter entfernt. Jetzt fangen sie auch ganz langsam zu werden. Weißt du, jetzt fahren sie ganz langsam hin in der Hoffnung, dass das irgendwann grün wird und dann können sie einfach Gas geben und weiterfahren, ohne dass sie jemals halten haben müssen. Das kann schon sein, aber so geht das nicht. Das ist, wenn eine Ampel rot ist, fahrt man zügig hin, an der roten Ampel hält man, bei grün fahrt man los, fertig. Mehr gibt's da im Prinzip nicht zum Song. Aber dieser Volltrottel daudelt an diese Ampel hin, wirklich mit 15 Stundenkilometer. Du fährst hinten nach, du wärst stocknarrisch. Wirklich. Und dann ist er endlich dort bei der Ampel, die schaltet natürlich nicht auf grün. Er hält dann mit einem Abstand von 20 Meter hinter seinem Vordermann an. Und erst, wenn sich die gesamte Kolonne, die sich inzwischen hinter ihm gebildet hat, wenn die auch alle stehen, dann schließt er auf. Ja, super, jetzt bist du der Volldepp, der mit 20 Meter Abstand da steht. Himmel, Herrgott, Sakrament nochmal. Wirklich, und dann wird's endlich, wird's grün, vor ihm wird zügig losgefahren, er ist aber nur skeptisch. Ist grün wirklich die Farbe, bei der man fährt? Jetzt weiß er's gleich gar nicht mehr. Jetzt geht er's einfach nochmal alle durch im Ausschlussverfahren, verstehst? Sagt er so, rot, na, rot ist schon, stimmt, da halt mal. Das ist genau, ganz klar, da gibt's gar nichts. Dann ein Gelb, weiß jetzt nicht mehr so genau, aber nein, dann fahren wir bei grün, stimmt schon, bei grün fahren wir. Jetzt fahrt er auch los. Er ist natürlich der Letzte, der bei dieser Grünphase durchkommt. Schon klar, weißt, aber das macht er nichts. Bei der nächsten Ampel hat man ja schon wieder. Das passt schon. Und da ist aber dann zweispurig. Jetzt sagt man, jetzt stellt man sich neben einem hier bei den Deppen, möchtest du schon mal anschauen, gell? Und ja, jetzt schaut man rüber. Man rechnet in diesem Fahrzeug eigentlich mit einem Verkehrsteilnehmer so im Alter von Jopi heißt das plus X. Von wegen. Der, wo da drin hockt in dem Auto, der ist Anfang 30, hat so blonde, leicht schüttere Haare, einen Fusselbart, schwarzen Rollkragenpullover. Alles klar, Theologiestudent im 25. Semester. Weißt du, so ein Typ, der Herr ist mein Hirte. Er wird mir den Weg weisen. Ja, das kann schon sein, aber losfahren musst trotzdem selber, du auf. Wirklich, mach mich fertig. Wirklich, haben wir ein neues Auto bestellt. Haben wir ein neues Auto bestellt. Mein Alter hat so knapp 250.000 Kilometer drauf. Und habe ich gesagt, kaufst du mal wieder ein neues Auto? War ich beim Mercedes-Händler. Dann sind wir die ganze Zubehörliste durchgegangen und gesagt, schauen Sie mal her, da hätten wir natürlich was. Feine Wurzelholz, gell, und da. Lederbezüge, Auto, aber zweifarbige Dinger kann man alles machen. Habe ich gesagt, das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Was ich brauche, das ist eine Bordkanone. Und jetzt sind wir die Liste durchgegangen. Das glaubst du nicht, bei Mercedes gibt's keine Bordkanone. Haben die gar nicht. Wir haben unter B geschaut, wir haben unter K geschaut, wir haben es nicht gefunden. Er selber hat immer gesagt, gibt's ja nicht. Und dann bin ich zu Kraus Maffei, bin hinausgefahren und habe mich da mit so einem Typen getroffen und der hat gesagt, ja, Herr Grünwald hat gesagt, Bordkanonen. Ja, logisch, Bordkanonen haben wir zum Saufordern, sagt er, aber nicht für Privatleute. Sagt er, das verkaufen wir mehr so an Staaten im Kriegsfall, mehr so die Abteilung. Sage ich, ach so, Fralli, ja. Dann habe ich ihm die Sache geschildert mit dem Theologiestudenten. Dann hat er gesagt, ja, na, nehmen Sie es mit, aber von mir haben Sie es nicht. Und ja, hat es halt. Jetzt werden Sie in nächster Zeit öfter von mir lesen. Und es wird nicht immer mit Kabarett zum Tor haben. Gut, aber ich muss vielleicht tatsächlich sagen, ich bin von Ihnen direkt schon begeistert. Für jetzt tatsächlich erst einmal der nette Empfang und wir Sie Mitgänger und alles und so, wirklich wunderbar. Aber auch deswegen, weil ich habe Sie, wie Sie reingekommen sind, habe ich Sie durch den Vorhang durch, habe ich Sie ein bisschen beobachtet. Weil ich schaue mir immer das Publikum vor dem Auftritt an, weil ich da immer versuche, einzuschätzen, wie wohl der Abend so wird in etwa. Und wie Sie reingekommen sind, wirklich sehr sympathisch, wunderbar. Sie sind da gemessenen Schrittes, sind Sie reingekommen, ohne große Hektik, in sich ruhend, irgendwie habe ich bisschen das Gefühl gehabt, nein, das habe ich auch schon ganz anders gesehen. Muss ich wirklich, ich spiele ja manchmal auch in so, so Mehrzweckhallen oder große Stadthallen, sowas. Und da geht's dann schon manchmal anders zu. Wirklich, da wenn hinten dann die Türen aufgingen, na, rumpen die Leute rein wie die Wahnsinnigen. Dann wäre ganz vorne, das gefällt mir immer sehr gut, wenn's vorne mit der Jacke einen Stuhl besetzen, und dann halt nochmal rausgehen, sich was zum Trinken holen. Und dann kommen sie wieder rein mit den Getränke, dann hockt auf dem Platz jemand anders und die Jacken flackt da drüben im Dreck. Sowas findet sie lustig. Ja, also nicht, dass die Jacken dreckert ist. Das ist ganz, ganz schlimm. Na, was ich lustig finde, das ist eigentlich das, was jetzt dann kommt. Weil jetzt steht er da mit seiner Jacke und beziehungsweise mit den Getränke eher. Die Jacken hol ich erst nachher. Und dann geht's meistens los. Stehen Sie auf hier! Das ist mein Platz! Obwohl daneben noch was frei war. Man kann sich da hinhocken, da ist auch noch was frei. Hinten ist die halbe die Reihe frei. Alles erstklassige Plätze. Aber nein, man hat ja genau diesen Stuhl reserviert. Also will man auf diesem Stuhl sitzen, stehen Sie auf hier. Das ist mein Platz. Das ist mir sogar beim Zugfahren so gegangen. Ich bin, das ist noch nicht lang her, 4 Wochen fahre ich mit dem Zug, gehe hinein. War wirklich, war sehr wenig los in dem Zug, kaum Menschen drin, auch über den Sitzen, fast keine Reservierungen. Ja, dann habe ich mich halt irgendwo hingeguckt. Keine 5 Minuten später steht schon einer da, so ein älterer Typ. Was wird der gewesen sein? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwie wahrscheinlich pensionierter Studienrat Lateingeschichte. Und jetzt hält er mir seine Reservierung unter die Nase und brüllt mich an. Stehen Sie auf hier, das ist mein Platz. Jetzt haben wir mir seine Reservierung angeschaut. Er hat recht gehabt. Er hat hundertprozentig recht gehabt. Er hat exakt für meine Sitznummer hat er reserviert gehabt. Allerdings in einem anderen Waggon. Auch in einem anderen Zug. Sogar an einem vollkommen anderen Tag. Aber bis jetzt ich das dem alten Deppen erkläre, ja du, da hocke mich doch lieber 4 Plätze weiter hin, dann warte, bis der Zug fährt, der Schaffner kommt und hab dann mein Gaudi. Was ist da?
Ja. Nein.
Ist doch viel lustiger. Und, aber stehen Sie auf hier, das ist mein Platz. Ich habe direkt ein bisschen das Gefühl, dass das schon ein bisschen so typisch deutsch ist. Ein bisschen schon, gell? Obwohl ich das Klischee normalerweise nicht mag, aber in dem Fall glaube ich, das stimmt. Wirklich, das ist typisch deutsch, weil Sie müssen einfach einmal, gehen Sie mal in eine Veranstaltung rein, die vorwiegend von zum Beispiel Italienern besucht wird. Gehen Sie mal in eine Oper rein. Da hocken ja immer viele Italiener drin. Und Sie sitzen jetzt, sagen wir mal, aus Versehen auf dem Platz vor dem Italiener. Der kommt es, der sieht es, der geht mit der Situation vollkommen anders um. Der schaut sich an und sagt, ah, das macht er nichts, da setze ich mich da drüben hin. Das ist doch schon in Ordnung, bleib mal ruhig sitzen. Wirklich, die sind da locker, die sind da geschmeidig, die sind mediterran. Oder du hockst auf dem Platz vom Franzosen, der schaut dich kurz an und sagt, boah, und geht woanders hin. Verstehst?
Ja.
Mehr passiert da nicht. Mehr passiert nicht. Wieder anders schaut's aus, wenn's auf dem Platz hockst von so einem leicht übermotivierten Araber. Und schon zündet er deine Fahne an und trampelt drauf rum, verstehst? Es reißt irgendwelche Beutel, schießt mit der MP in die Luft. Ja, spinnst du. Da geht's nochmal anders zu, du. Mein lieber Herr Gesangsverein.
Ja, ob das wirklich so ist, das bezweifle ich. Aber der Günther Grünwald hat da so scheinbar seine kabarettistischen Erfahrungen diesbezüglich. Ja, und ich hätte da noch einen Hinweis für Sie. Arnulf Rating tritt mit seinem neuen Programm Tagesschauer am 29. April im Münchner Lustspielhaus auf. Meine Kollegin Renate Anrath wird ihn am 26. in ihrer Sendung Kabarett und Kleinkunst vorstellen. Schalten Sie ein am 26. April, 16 Uhr, Radio Loda.
Deutsche Kliniken sind lebensgefährlich. Und das stimmt, die haben ermittelt, jeder Zweite in diesem Land stirbt in einem Krankenhaus. Und da bin ich so froh, dass wir Herrn Lauterbach haben, der hat konsequent gesagt, jede zweite Klinik wird geschlossen.
Tja, der Spruch ist ein echter Arnulf Rating aus seinem Aschermittwoch in Berlin. Er hat ja inzwischen ein neues Stück, Tagesschauer, und mit dem ist er am 29. April im Lustspielhaus. Jetzt erstmal grüße Gott, Servus und Willkommen. Hier ist Renate Anrath und Kabarett und Kleinkunst. Schön, dass Sie dabei sind. Wir leben in spannenden Zeiten. An Themen mangelt's uns ja überhaupt nicht. Krieg ich Krieg oder krieg ich den Hals nicht voll? Was ja das Gleiche ist, zumindest für die paar, die daran verdienen.
Für Arnulf Rating am 29. April im Lustspielhaus gibt es übrigens noch Karten. Sie hören Radio Lora und die Sendung
also Kabarett verpassen.
Und Kleinkunst. Und leider muss ich mich auch schon für jetzt von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie bleiben einfach Radio Lora treu. Es geht ja weiter mit der Sendung noch bis 21 Uhr auf UKW. Und dann über DAB Plus ebenfalls mit Kabarett und anschließend Jazz and More. Ich freue mich, dass Sie dabei waren, wünsche Ihnen einen wunderschönen Feierabend, eine wunderschöne Zeit und hoffe, Sie schalten spätestens am nächsten Freitag wieder ein. Dann also bis später.